Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim. Die Kulturhauptstadt 2025 heißt bekanntermaßen Chemnitz und nicht Pforzheim. Aber wie das vielleicht hätte werden können, haben sich unser Kulturbürgermeister Tobias Volle und die Kulturamtsleiterin Angelika Drescher vor Ort angeguckt.
Genau das, und die beiden sind gerade wieder zurück von ihrer Reise und hier bei uns im Hallo Pforzheim Studio, um uns davon zu erzählen. Außerdem sprechen wir mit den beiden über andere neue Veranstaltungen, neue Perspektiven für die Stadt, was bei uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so passieren könnte, und da haben die beiden schon einige Ideen.
Eine Innensicht aus Chemnitz haben wir außerdem für euch. Wir haben gesprochen mit Sascha Aurich, den der eine oder die andere von euch noch kennt. Er war lange hier bei der Pforzheimer Zeitung tätig. Inzwischen lebt er wieder in Chemnitz und er hat uns sozusagen den Insiderblick aus Chemnitz mitgebracht.
Hallo Pforzheim wird euch präsentiert vom Kulturamt Pforzheim. Gerade eben erst aus Chemnitz zurückgekehrt sind der Kulturbürgermeister Tobias Volle und die Kulturamtsleiterin Angelika Drescher. Und beide sitzen jetzt hier bei uns im Hallo Pforzheim-Studio und berichten uns ein bisschen von ihren Erlebnissen in Chemnitz, das ja dieses Jahr Kulturhauptstadt sein durfte. Ein Titel, den wir hier in Pforzheim nicht bekommen haben, aus Gründen. Über all das werden wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank. Herr Volle, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind gerade eben aus Chemnitz zurück. Haben Sie sich ein Bild gemacht von den Aktivitäten rund um die Kulturhauptstadt? Welche Eindrücke haben Sie mitgebracht aus Chemnitz?
Ja, um es vielleicht mit wenigen Worten zu sagen, das, was wir in Chemnitz erleben durften, hat den Eindruck bei mir hinterlassen, dass wir das in Pforzheim auch hinbekommen hätten.
Das ist ein starkes Statement. Angelika, hast du das auch so wahrgenommen? Wie war dein Eindruck von der Kulturhauptstadt Chemnitz?
Ich muss sagen, Chemnitz war für mich sehr beeindruckend. Also man hat gemerkt, die Veränderung in dieser Stadt, eine Aufbruchsstimmung, die sich dort entwickelt hat. Egal ob bei den Kulturschaffenden, bei den Tourismusexperten, bei der freien Kulturszene. Alle waren durchweg positiv gestimmt über die Effekte, die diese Kulturhauptstadtmarke mit sich gebracht hat. Man hat auch gespürt, wie die Menschen wieder stolz sind auf ihre Stadt. Sie haben ja dort auch ähnliche Probleme wie wir in Pforzheim. Und das alles hat uns bestätigt, dass wir solch ein Format, ob es jetzt Kulturhauptstadt ist oder einen anderen Namen trägt, dringend auch in Pforzheim benötigen.
Herr Volle, die Frau Drescher sagt es schon, Chemnitz hat ein paar ganz ähnliche Probleme wie Pforzheim. Das ist der Fall, absolut. Ist vielleicht doppelt so groß, doppelt so viele Menschen leben dort, aber es gibt dort ganz ähnliche Themen. Welche Gemeinsamkeiten haben Sie denn dort vor Ort erkennen können zwischen Chemnitz und Pforzheim?
Chemnitz ist eine Stadt, die im Wandel sich befindet, haben sehr viel industrielle Brachlagen gehabt, und das sind Flächen und Gebiete, die sie tatsächlich mit der Kulturhauptstadt sehr positiv entwickeln konnten. Das Ganze war von Anfang an aber auch so ausgelegt, dass sie eine gute Kofinanzierung hatten vom Freistaat Sachsen, aber auch vom Bund, und insofern war das dann ein Projekt, das für die Stadt Chemnitz tatsächlich auch finanziell leistbar war, trotz einer hohen Infrastrukturinvestition von rund 50 bis 60 Millionen, die dort in den letzten Jahren investiert worden sind und die natürlich auch nachhaltig in der Stadt nachwirken werden.
Von wem genau stammen die Investitionen? Sie haben jetzt schon erwähnt Bund und Land. Wie viel musste Chemnitz selbst in die Hand nehmen?
Da habe ich die Zahl tatsächlich gar nicht parat.
Oder
ich meine, das war so in der Größenordnung von 20-30%, die Chemnitz selber aufbringen musste.
Lassen Sie uns nochmal direkt auf Ihr starkes Anfangsstatement zurückkommen. Auch Pforzheim hätte das geschafft, was die Chemnitzer auf die Beine gestellt haben. Was war dort geboten?
Also es sind Flächen entwickelt worden, wie der Garagencampus beispielsweise, wo dann einzelne Künstlerinnen und Künstler mit Ateliers vertreten waren. Es hatte für mich stellenweise schon Parallelen zu unserer Ornamenta, die ja bestimmte Zielgruppen angesprochen hat. Und ich habe mich in Chemnitz immer wieder auch in unserer Ornamenta tatsächlich ein Stück weit gesehen. Und insofern ist es ein Programm gewesen, das Chemnitz eben über einen sehr breiten Zeitraum, nämlich von Frühjahr bis jetzt in den November hinein, angeboten hat. Und ja, ich hatte den Eindruck, die Chemnitzer, die kochen auch nur mit Wasser und insofern ist es etwas, was wir tatsächlich auch im Pforzheim hinbekommen hätten. Wir hätten das Programm einer Ornamenta durchaus ausdehnen können, die Stadtgesellschaft natürlich noch besser mitnehmen müssen. Das ist in Chemnitz tatsächlich gelungen, an der Stelle die Stadtgesellschaft mitzunehmen in den Prozess. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, sowas hätten wir in Pforzheim tatsächlich auch hinbekommen.
Angelika, konntest du denn einen Einblick gewinnen, wie das gelungen ist, die Stadtgesellschaft in dieses Thema Kulturhauptstadt mit reinzunehmen?
Ja, dieses Thema haben wir natürlich bei unseren verschiedenen Gesprächen dann auch erörtert miteinander. Und man muss sagen, dass die Kulturhauptstadt schon sehr früh vorbereitet worden ist. Man hat schon sehr früh den Kontakt zur Bürgerschaft und zu den Kulturinstitutionen gesucht, sodass da auch schon im Vorfeld der Bewerbung ein Netzwerk entstanden ist, auf das man dann aufbauen konnte.
Es würde uns natürlich interessieren, ob das zu einer neuen Motivation führt für neue Vorhaben in Pforzheim. Wenn der Kulturbürgermeister sagt, das hätten wir auch hinbekommen, wenn Angelika Drescher vom Kulturamt sagt, das würden wir gerne hinbekommen, das brauchen wir, was bedeutet das denn für die Zukunft?
Also tatsächlich ist ja bei so einem Großprojekt immer eine Stadtentwicklung auch zu sehen. Und man hat so seine Leitplanken, in denen sich die Stadt entwickelt, auf ein gemeinschaftliches Ziel hin ausgerichtet. Und da sehe ich jetzt eine gewisse Parallele zu unserer Bewerbung für eine Landesgartenschau, weil wir genau an der Stelle auch eben uns diese Leitplanken schaffen wollen, um auf ein gemeinschaftliches Ziel hinzuarbeiten. Und genau deshalb, um auch ein Stück weit aus den Fehlern der Ornamenta zu lernen, werden wir jetzt auch die Bewerbung zur Landesgartenschau frühzeitig in eine Öffentlichkeitsbeteiligung bringen. Und das ist bereits jetzt im Frühjahr der Fall. Und zwar mit insgesamt 2 Runden, wo wir die Bürgerschaft mitnehmen wollen. Von jung bis alt, ob Pforzheimer, wo hier arbeitet, wo hier lebt, wo hier nur durchfährt, aber genauso aber auch alle Personengruppen, die hier in der Stadt anzutreffen sind. Wir wissen das ja selber, wir haben einen großen Anteil an Migranten hier in Pforzheim und wir wollen tatsächlich die Landesgartenschau für die gesamte Stadt entwickeln.
Und kann und wird da auch Kultur eine Rolle spielen?
Auf alle Fälle. Kultur ist ein Instrument, das auch über Sprachbarrieren hinweg funktioniert, das verbindet, das Identität stiftet, das Stadt gestaltet. Und da ist natürlich Kultur in einer Landesgartenschau ein ganz wichtiges Thema.
Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, die Bevölkerung mitzunehmen, dass es aber umso wichtiger ist, dass einem das gelingt bei der Umsetzung solcher Vorhaben. Wie schätzen Sie die Akzeptanz für eine Landesgartenschau ein? Wird die über die Breite größer sein als für eine Ornamenta oder für eine Bewerbung zur Kulturhauptstadt?
Ich glaube ja, weil der Begriff Landesgartenschau ist nicht erklärungsbedürftig wie eine Ornamenta. Das haben wir auch in Chemnitz erlebt. Wir sind morgens ins Hotel in den Frühstücksraum gekommen und es waren ganz viele Personen plötzlich in dem Frühstücksraum, die wir am Tag oder am Abend vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und ich bin dann mit denen ins Gespräch gekommen und die sagen, ja, wir sind eine Reisegruppe, wir reisen zu jeder Kulturhauptstadt. Und deswegen hat Chemnitz auch rund 2 Millionen Touristen in die Kulturhauptstadt ziehen können. Und ähnlich verhält sich es ja auch bei einer Landesgartenschau. Das Format ist bekannt, es ist nicht erklärungsbedürftig und insofern werden ganz viele Besucherinnen und Besucher zu einer Landesgartenschau nach Pforzheim kommen, weil sie eben immer zu einer Landesgartenschau gehen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben darüber hinaus jetzt schon die ersten Vorgespräche geführt, beispielsweise mit Pforzheim mitgestalten, aber auch der Löblichen Singer Gesellschaft. Wir werden jetzt auf die weiteren Bürgervereine auch mitzugehen, sodass wir wirklich breit aufgestellt in diese Öffentlichkeitsbeteiligung gehen, auch mit unserem internationalen Beirat, mit dem Jugendgemeinderat, sodass wir wirklich alle ansprechen mit diesem Format und auch alle Wünschen und Interessen aufnehmen können und so weit wie möglich auch berücksichtigen.
Ja, das ist der Blick in die Zukunft. Wir freuen uns sehr darauf, dass da auch alle Interessierten teilhaben können, wenn sie wollen. Aber vielleicht doch noch mal kurz der Blick zurück nach Chemnitz. Welche Projekte dort vor Ort haben Sie denn überzeugt, angesprochen? Welche sind wert, hier erwähnt zu werden?
Also für mich auf alle Fälle das Garagenprojekt, der Garagencampus, weil man da wirklich diese Brachfläche neu genutzt hat, einem neuen Nutzen zugeführt hat und es auf sehr kreative Art und Weise und so, dass wirklich viele Menschen sich da wiederfinden können und auch eine Chance bekommen, sich vielleicht auch eine neue Existenz aufzubauen.
Und gerade solche Projekte unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bevölkerung schaffen ja eine Identifikation mit der Stadt.
Das ist auch in Chemnitz sehr gut gelungen. Die Zahl stimmt jetzt nicht ganz, aber es sind mehrere tausend Freiwillige, die das ganze Jahr über sich jetzt in der Kulturhauptstadt mit engagiert haben, die sozusagen als private Guides auch für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung standen, eigene Formate mit angeboten haben. Ja, weil sie als Chemnitzerinnen und Chemnitzer ihre Stadt den Gästen zeigen wollten. Und so gab es dann ganz viele unterschiedliche Formate. Der eine macht es mehr auf Stadtgeschichte, der nächste Guide hat auf Kunstwerke im öffentlichen Raum hingewiesen mit seiner Führung. Und so gab es ganz, ganz breites Angebot, was von den Freiwilligen tatsächlich unentgeltlich geleistet wurde, in ganz vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Und das ist genau das Zeichen auch gewesen, dass man gemerkt hat, das kam aus der Stadtgesellschaft heraus. Die wollten zeigen, was ist denn Chemnitz? Wer ist Chemnitz? Und für was steht Chemnitz? Und ähnlich wie man es ja gerne Pforzheim nachsagt, viele sagen immer, Pforzheim wäre hässlich, auch das sagt man gerne über Chemnitz nach, haben die gesagt, wir zeigen, dass Chemnitz eine andere Stadt ist. Eine Stadt mit Herz. Und ich glaube, das ist ihnen auch sehr, sehr gut gelungen.
See the unseen war ja das Motto. Sehe das Ungesehene. Doppeldeutig, C für Chemnitz. Das wäre für uns auch ganz schön, wenn man das Ungesehene in Pforzheim mal sichtbar machen würde.
Absolut.
Angelika, was müssen wir sichtbar machen hier in Pforzheim? Was müssen wir nach außen tragen? Was müssen wir Deutschland und der Welt mitteilen?
Ich denke, es ist wichtig, Pforzheim zu präsentieren als eine sehr kreative Kultur- und Designstadt mit ganz viel innovativem Potenzial, mit wirklich großen Firmen, die weltweit erfolgreich unterwegs sind, aber auch eine Stadt, die interdisziplinär miteinander am Stadtbild, am Stadtprofil arbeitet. Und dass zwischen Stuttgart und Karlsruhe eine lebenswerte Stadt im Schwarzwald mit frischer Luft, mit tollen Wander- und Radwegen, einfach eine Stadt mit viel Qualität.
Ich würde gerne noch ergänzen, wir haben ja einen internen Arbeitstitel für die Bewerbung zur Landesgartenschau, ganz bewusst Gold trifft Grün, um eben an die Goldstadt zu erinnern. Einmal, wo wir herkommen, nämlich aus dem Bereich der Schmuck- und Uhrenindustrie, aber genauso auch, wie es Frau Drescher schon angesprochen hatte, wir haben ganz fantastische Unternehmen hier und die sind in ihren Bereichen schon auch Champions, erstplatziert. Und der Erstplatzierte bekommt ja bekanntlich bei Olympia die Goldmedaille und insofern lässt sich natürlich das Thema Gold wunderbar spielen, auch im Hinblick auf die erste Landesgartenschau 1992. Weil die Tranche, die vergeben werden wird, ist ab 2038 fortfolgende. Und gezielt wollen wir die Bewerbung schon auf das Jahr 2042, nämlich 50 Jahre goldene Hochzeit, ausrichten. Und insofern spinnt sich dann schon ein goldener oder ein grüner Faden dann durch die Stadt mit der Bewerbung für diese zweite Landesgartenschau. Und wir haben schon diese besondere Lage auch natürlich zwischen den Ballungsräumen Stuttgart und Karlsruhe. Und wenn wir es mal auf der Landkarte uns anschauen, dann sind wir zwar im Nordschwarzwald, aber wir sind im Schwarzwald ganz oben.
Ja, viele Trümpfe, die für unsere wunderbare Stadt Pforzheim sprechen, aber Sie haben es beide auch schon angerissen. Es ist hier manchmal nicht einfach, die Bürgerinnen und Bürger mit auf diesen Weg zu nehmen. Jetzt ist die Bewerbung noch ein bisschen hin. Aber haben Sie denn schon Ideen, wie kann es gelingen, auch hier die Stadtgesellschaft mit ins Boot zu holen bei so einem großen Projekt?
Vor allem durch Offenheit und Transparenz. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir frühzeitig, und das tun wir, die Bevölkerung mitnehmen, und zwar die breite Bevölkerung dieser Stadt, eben über alle Altersgruppen, über alle Bevölkerungsschichten hinweg, ob Migrationshintergrund vorhanden oder nicht, völlig egal. Wir wollen die Stadt mitnehmen, aber auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, wir wollen unsere Orts- und Stadtteile ebenso mitnehmen, weil es ist nicht nur eine Landesgartenschau dann für die Innenstadt von Pforzheim, sondern es soll natürlich eine Landesgartenschau werden für die Bürgerschaft der Gesamtstadt und damit für rund 135.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Ja, das hört sich doch nach einer schönen Perspektive an. Eine Perspektive, bei der auch der Weg das Ziel sein könnte, bis dann die Landesgartenschau vielleicht hier stattfinden werden wird. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gesprächspartner zum Thema Kulturhauptstadt. Da werden wir das nochmal mit Chemnitz im Detail besprechen. Danken Ihnen beiden für den Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Sehr gerne.
Kulturhauptstadt Chemnitz, unser Thema in dieser Folge. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, einen ganz besonderen Gast als Gesprächspartner bei uns im Studio begrüßen zu können, nämlich Sascha Aurich. Hat lange, lange in Pforzheim gelebt, war ebenso lange Redakteur der Pforzheimer Zeitung, lebt aber seit 15 Jahren inzwischen in Chemnitz und ist dort Redakteur, Mitglied der Chefredaktion bei der Tageszeitung Freie Presse. Und von dem wollen wir jetzt mal aus erster Hand hören, wie denn die Kulturhauptstadt in Chemnitz funktioniert, angenommen wird und alles drumherum. Hallo Sascha.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf in Pforzheim.
Ja, du bist natürlich prädestiniert, du kennst beide Städte gut. Chemnitz ist gerade Kulturhauptstadt. Wie ist dein Eindruck? Wie kommt das bei den Chemnitzern an?
Die Stimmung ist schon geprägt auch von diesem Ereignis, das sich ja über das ganze Jahr zieht. Allein dadurch, dass man deutlich mehr Touristinnen und Touristen sieht als früher. Das verändert das Stadtbild und macht einem auch irgendwie gute Laune, wenn man sieht, dass andere Menschen sich für die eigene Stadt interessieren. Und dann gibt's auch ganz praktisch, also sichtbar, Kunst im öffentlichen Raum. Ein Hase aus Gold, der irgendwo an der Kreuzung steht. So Murals von bekannten Graffiti-Artistinnen und Artisten, alles Mögliche sichtbar. Und das sind so zwei Beispiele, an denen man sehen kann und auch spürt, dass die Stadt sich in dem Jahr verändert. Ja.
Bei dem Detail Hase aus Gold, da klingelt es natürlich gleich bei
Goldstadt.
Uns. Das ist natürlich, da sind wir ganz nah dran. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, die Chemnitz in Sachsen nicht kennen und um ihnen zu helfen, das ein bisschen einzuordnen, kannst du Chemnitz kurz ein bisschen vorstellen und beschreiben?
Chemnitz hat 240.000 Einwohner ungefähr, war vor der Wende doppelt so groß, Industriestadt, also etwa doppelt so groß, hat ein Demografieproblem, hat Chemnitz nicht exklusiv, vor allem nicht im Osten. Das heißt, es werden dort deutlich weniger Menschen geboren als sterben jedes Jahr. Nach 2015 viel Zuzug von Geflüchteten. Dadurch hat sich die Einwohnerzahl auch jetzt da stabilisiert. Das wird sich aber sicher wieder verändern. Viele Probleme, die im Osten sichtbar sind, sind auch in Chemnitz sichtbar. Es gibt relativ viel spürbaren Rassismus, unterschwellig, manchmal auch vordergründig. Und ja, das ist vor allem für mich vielleicht das, was ich am schwierigsten am Leben in Chemnitz finde. Ansonsten ist es eine sehr großflächige Stadt mit viel Grün, viel Raum. Einer lebendigen Kulturszene, auch einer linken Kulturszene. Lebenswert durchaus, aber wenn man sich sozusagen mit gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen beschäftigt, dann wird eben das, ich nenne es mal Rechtsproblem, immer wieder sehr sichtbar oder spürbar und das ist nicht ganz einfach.
Und dieses Rechtsproblem, ist es auch etwas, was man durch so eine Kulturhauptstadt, ja, ich würde sagen, wo man Gegengewicht bilden kann durch die Kultur? War das vielleicht auch eine Intention?
Absolut. Das war unter anderem ein Schwerpunkt auch dieser Bewerbung. Die Idee, dass man dieser Erzählung von der braunen Hochburg was entgegensetzt und zeigt, wie bunt Chemnitz ist. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Und ich habe auch das Gefühl, dass das gelungen ist. Also wenn man so will, hat eine andere Öffentlichkeit zumindest in dem Jahr wieder die Oberhand gewonnen. Und die Idee war auch, die Stadtgesellschaft mittel- und langfristig dadurch vielfältiger und lebendiger zu machen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das gelungen ist, so die Idee der Kulturhauptstadt zu verschmelzen mit den Menschen, die in dieser Stadt leben, also mit der Mehrheit. Aber das war auf jeden Fall die Intention. Und es hat sich auch zumindest in diesem Jahr so angefühlt, als wäre das aufgegangen. Ja.
Wenn wir nochmal ins Vorfeld der Veranstaltung des Kulturjahres gehen, hast du den Eindruck, es ist den Verantwortlichen oder den Fürsprechern gelungen, die Bevölkerung auch mitzunehmen auf dem Weg dorthin durch die Bewerbungsphase. Denn wir in Pforzheim haben ja die Erfahrung gemacht, dass es da Skepsis gab, ob der Kosten, die dort angefallen wären und nicht ganz klar war, brauchen wir das, bringt uns das weiter als Stadt, können wir uns das leisten? Wie wurde das in Chemnitz kommuniziert?
Ich kann mich, weiß nicht, ob ich da hundertprozentig richtig liege. Ich habe das nicht so intensiv verfolgt, ob es da Debatten um die Finanzierung dieser Bewerbung gab. Ich glaube, da war auch viel privatwirtschaftliches Engagement dabei. Jedenfalls war diese Bewerbungsphase, als spürbar war, man hat da eine gute Idee, einen guten Ansatz, der auch funktionieren könnte, war da schon in der Szene unter den Multiplikatoren, die sich darum bemüht haben, schon sowas wie eine Aufbruchsstimmung. Also da war eine Euphorie zu spüren. Und der Jubel war auch wirklich riesengroß, als das dann tatsächlich gewonnen war. Und das war ja eben so ein Underdog-Ding, ne? Man wollte bewusst dieses Image nehmen und sagen, wir zeigen euch die etwas andere Kulturhauptstadt. Also eine, die nicht einem auf den ersten Blick auffällt oder keine Stadt, bei der man sofort an Kultur denkt, wenn man den Namen hört. Das hat super funktioniert.
Unter einem schönen Motto ja auch, das ja auch doppeldeutig aufgebaut ist, See the Unseen.
Schönes Motto, ne? Genau. Mhm.
Chemnitz, die ungesehene.
Ungesehene Stadt, und genau. Entdeck sie. Chemnitz, ja. Ja.
Genau. Kannst du vielleicht für uns, du hast schon die Murals erwähnt und du hast die Skulpturen draußen erwähnt. Gibt es noch so ein, zwei, drei Highlights, die du uns vorstellen kannst?
Also was hervorragend funktioniert hat, waren die verschiedenen Ausstellungen. Also wenn du Highlights jetzt meinst mit Dingen und Ereignissen, die besonders viele Menschen angezogen haben. European Realities in den Kunstsammlungen, also im Museum Gunzenhauser in Chemnitz. Das war eine große, erfolgreiche Ausstellung, die für lange Schlangen auch vor dem Museum gesorgt hat, was man sonst selten in Chemnitz gesehen hat. Gerade läuft eine Munk-Ausstellung, bei der sind die Führungen auch schon lange im Voraus ausgebucht. Wir hatten aber auch festivalartige Veranstaltungen, zum Beispiel das Kosmos Festival, das gab es schon seit ein paar Jahren in Chemnitz, ist dann aber nochmal sozusagen größer gedacht und gebaut worden in diesem Jahr. Es gibt auch das Hut Festival, Light Our Vision, ein Lichtkunstfestival, das sich diesmal über 4 Tage erstreckt hat mit Lichtinstallationen an ikonischen Bauwerken und Orten in der Stadt, hat auch Zehntausende angezogen. Also es war schon so, dass es war immer was los und es gab vor allem, und das sieht man auch an diesem dicken Buch, in dem die Veranstaltungen gebündelt sind, ganz, ganz viele kleine Sachen zu entdecken, wo manchmal nur 2 Dutzend oder 50 Leute waren oder eben ein paar hundert. Also man konnte schon wirklich jeden Tag irgendwas anderes erleben im Rahmen dieser Kulturhauptstadt. Das war auch von vornherein der Ansatz. Der Ansatz war nicht, solche Blockbuster-Veranstaltungen zu machen. Es gab auch ein Konzert von Bryan Adams oder Sido. Die sind auch an der Stätte aufgetreten, wo sonst solche riesigen Konzerte nicht stattfinden. Aber es gab nicht diese Blockbuster-Idee, sondern der Plan war, ganz viele kleine, interessante Sachen zu machen, statt, ja, See the Unseen, so peu à peu über diese Kleinigkeiten zu entdecken.
Jetzt bist du ja als Redakteur der Tageszeitung dort in Chemnitz, der Freien Presse, nah dran am Volk, nimmst auch auf, wie die Kulturhauptstadt aufgenommen wurde. Aber mich würde interessieren, hast du persönlich Chemnitz, deine Stadt, in der du lebst, hast du sie neu kennengelernt?
Ja, und ich hab das schon auch genossen, diese veränderte Stimmung. Das hat mir sehr gut gefallen, das veränderte Stadtbild, das ich vorhin beschrieben habe. Und ich war auch an Orten und habe Menschen getroffen, die mir sonst nicht begegnet wären. Und das ist schon toll, nochmal so einen Impuls zu kriegen, Sachen zu machen und zu sehen, die einem sonst gar nicht aufgefallen wären. Das auf jeden Fall. Aber ich kann noch eine schöne Anekdote erzählen, wie mich das ganz persönlich jeden Tag betrifft. Ich wohne in einem Stadtviertel, da stehen sehr viele, so ein Gründerzeitviertel, sehr schöne verzierte Häuser mit entsprechenden pittoresken Hausfassaden. Und jeden Tag stehen immer wieder Touristengrüppchen, einzelne Menschen vor diesem Haus, in dem ich wohne, und fotografieren das. Oder picknicken auf einer Mauer gegenüber, auf der sie sich niederlassen und sich dann das Haus in aller Ruhe angucken. Also, und ich kann das quasi aus meinem Wohnzimmer beobachten. Das war früher schon immer so, aber eher so am Wochenende. Jetzt habe ich das jeden Tag. Und das ist sozusagen meine ganz persönliche Kulturhauptstadterfahrung.
Ja, man hat ja dann als Kulturhauptstadt immer ein Jahr. Die Frage ist, was bleibt danach? Kann man das schon einschätzen, abschätzen?
Also was auf jeden Fall bleibt, sind eine Menge kleine und große Kunstwerke. die ich vorhin schon erwähnt habe, die sichtbar sind und sichtbar bleiben und die dann bestimmt auch so auslösen, wenn man dran vorbeiläuft, hey, weißt du noch, hier war damals dies oder jenes oder hier wurde das gefeiert oder toll, dass es das hier gibt, weil ohne Kulturhauptstadt wäre das nicht gewesen. Also das Sichtbare, das auch Erinnerungen oder gute Gefühle hervorruft, das, ja, das wird sicher bleiben und auch seine Wirkung entfalten. Ob jetzt die Stadt wirklich, also so wie ich sie erlebe, eine andere wird oder diese Stimmung etwas bleibt, diese Offenheit, das wird sicher auch davon abhängen, was diejenigen, die Chemnitz in diesem Jahr erlebt haben, dann den Menschen, denen sie begegnen, erzählen von der Stadt. Ob wirklich dann häufiger Touristen nach Chemnitz kommen, die noch nie da waren, die sich ein Bild machen möchten vom Osten oder eben von Chemnitz. Wenn das so ist oder sein sollte, dann kann das auch einen dauerhaften Einfluss auf die Stadt haben, die sich natürlich auch ganz simpel über Geld freut, das aus dem Tourismus in die Stadtkassen kommt oder nicht in die Kassen der Privatwirtschaft, keine Frage. Ich bin da nicht so skeptisch, wie ich am Anfang war. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. Eine Prognose würde ich aber nicht wagen. Dafür war das nicht krass genug, ne? Also es war nicht so, dass da wirklich in Wellen die Menschen durch diese Stadt geströmt sind. Aber es war eine große Aufmerksamkeit und ob die bleibt oder ob die sich fortsetzt, das wage ich nicht zu prophezeien.
Lieber Sascha, vielen Dank für deine Eindrücke aus Chemnitz von der Kulturhauptstadt 2025.
Sehr gern. Vielen Dank für eure Fragen und ich hoffe, das bringt eure Hörerinnen und Hörer auch weiter.
Ja, und natürlich entlassen wir euch nicht in den Monat Dezember, ohne euch ein paar Veranstaltungstipps an die Hand zu geben. Los geht's am Dienstag, 2. Dezember um 20 Uhr im Theater. Aufgeführt wird dort Schwanensee, ein Ballett von Guido Markowitz und Mar Rodriguez Valverde, das Ganze im Großen Haus.
Dann ein Hinweis in eigener Sache. Ab dem 4. Dezember gibt es im Bürgerzentrum im Alten Rathaus die Ausstellung Gegen das Schweigen, 5 Femizide, 5 Stimmen zu sehen. Entstanden ist die Ausstellung für den Zonta-Club Pforzheim und umgesetzt haben die Ausstellung Sebastian und ich. Sie besteht aus Fotografien, kurzen Texten und Audiodateien. Hintergrund ist die Zonta-Kampagne Zonta Says No, die gegen Gewalt an Frauen Stellung bezieht, alljährlich und in diesem Jahr eben mit dieser Ausstellung.
Immer wieder gerne weisen wir euch auf die Familiensonntage hin und so auch am Sonntag, 7. Dezember zwischen 14 und 17 Uhr im Technischen Museum und in der Pforzheim-Galerie. Natürlich gibt es auch wieder Kreativangebote.
In der Pforzheim-Galerie geht es dann noch weiter am Mittwoch, 17. Dezember. Hier gibt es ab 15 Uhr einen Adventskaffee mit Führung durch die Ausstellung Zwischen Zeiten.
Weihnachten rückt unaufhaltsam näher. Besinnliche Weihnachten Last Minute heißt dann auch die Aufführung des Theaters Fiese Madende im Mottenkäfig am Sonntag, 21. Dezember um 17 Uhr. Viel Spaß dabei. Anna, der Weg ist das Ziel, habe ich gerade eben in Bezug auf die Bewerbung für die Landesgartenschau gesagt. Bist du auch der Meinung, dass allein der Bewerbungsweg, die Ausarbeitung der Landesgartenschau, die Ausarbeitung der Bewerbung schon dafür sorgen könnte, dass wir in der Stadt vorankommen, viele Menschen mitnehmen, neue Formate, neue Ideen entwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Der Weg ist das Ziel. Ich stimme Herrn Volle außerdem zu bei dieser Einschätzung, dass das Format Landesgartenschau natürlich ein bekanntes, ein beliebtes ist und die Leute damit vielleicht besser abzuholen sind als mit anderen Formaten.
Wir sind gespannt, bleiben für euch natürlich am Ball und am Thema, wünschen euch einen schönen Dezember, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, sagen
Anna
und Sebastian.
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.